Hallo zusammen, ich bin Günther Buchwald, Stummfilmmusiker aus Freiburg und in Freiburg und ihr hört die Schwule Welle Radio Dreieckland.
Auf der diesjährigen Schwulen Filmwoche Freiburg wird ein Film gezeigt, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Das alleine ist schon sehr bemerkenswert, aber dazu kommt noch, dass es der erste schwule Film der Weltgeschichte ist. Anders als die anderen, heißt der Stummfilm und wurde von Richard Oswald unter Mitwirkung von Magnus Hirschfeld gedreht. Doch Stummfilm heißt nicht Stummfilm. Der Film wird im Kino Kandelhof live musikalisch begleitet. Und der Künstler, der anders als die anderen begleiten wird, ist einer der ganz Großen im Bereich Filmmusik. Er wurde in Freiburg geboren, ist also ein echtes Bobbele, hat an der hiesigen Musikhochschule studiert und gab seit 1978 mehr als sage und schreibe 2900 Filmkonzerte und begleitete mehr als 2600 verschiedene Stummfilme. Er spielt auf unzähligen Stummfilmfestivals weltweit, aber ist auch nach wie vor in Freiburg sehr aktiv. So ist er ständiger Gastdirigent des Philharmonischen Orchesters Freiburg für Stummfilmkonzerte. Er war schon mehrfach auf dem Zeltmusikfestival zu erleben, aber auch das sind nur ein paar wenige Beispiele seiner Tätigkeiten. Am 8. Mai diesen Jahres nun begleitet er auf der 35. Schwulen Filmwoche Freiburg den Stummfilm Anders als die anderen. Bis dahin wird man ihn aber noch in Schottland, in Seattle oder in San Francisco erleben können. Schön, dass er sich heute Abend Zeit für uns genommen hat, um mit uns zu plaudern. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Günther A. Buchwald.
Guten Abend, Hartmut.
Guten Abend, schön, dass es geklappt hat. Ich habe ja gerade nur so einen ganz kleinen Teil deiner Arbeit ein bisschen aufgezählt. Ja. Hinter all diesen Projekten und Werken muss ja eine echt große Leidenschaft stecken. Wie kam es denn dazu, dass du mit der Musik begonnen hast und was ist das Besondere, was war die Begeisterung für Film und für Stummfilmmusik?
Also jetzt eine kurze Korrektur, ja. Die 2600 sind inzwischen weit überschritten über die 3400.
Wow.
Das sammelt sich einfach durch die Festivals, die es jetzt weltweit gibt und natürlich durch die Archive, die alte Filme wieder ausgraben und restaurieren, sodass sie noch mehr vermehrt gezeigt werden können. Ja, also es war eine versteckte Leidenschaft natürlich, das habe ich erst später festgestellt, nachdem ich meinen ersten Film begleitet hatte, im Theatercafé mit dem kommunalen Kino zusammen, dass ich gemerkt habe, das liegt mir, weil einerseits das, was ich musikalisch schon erfahren hatte bis dahin, zusammenkam mit dem Interesse an Film. Ich bin als Kind, habe ich schon Filme geschaut, allein im Kandelhof gewesen, 1962 für Chaplin. Zu Hause hatten wir einen kleinen Projektor, wo ich Stummfilme durchlaufen habe lassen, weil da kein Lautsprecher da war. Mhm. Also es kam sehr vieles zusammen. Ja, wenn man etwas gerne macht, dann entsteht dann auch die Leidenschaft und auch die Kenntnisse, wie die Filme alle miteinander zusammenhängen, wie die sich entwickelt haben.
Mhm. Oft nimmt man ja auf den ersten Blick zuerst immer so eher ein bisschen die witzigeren Filme der Stummfilmzeit wahr. Ich denke da an Filme mit Stan Laurel, Oliver Hardy, Charlie Chaplin, Buster Keaton. Aber Slapstick-Filme waren nur ein ganz kleiner Teil der Filme, die es damals gab, oder?
Ja, ich bin auch nicht mit dem Fernseher und den Federn der Klamotte aufgewachsen. Das war schon später, als sie bekannt wurden. Sie sind außerdem die viel zu schwieriger zu begleitenden Filme, weil das Tempo ein ganz anderes ist. Also wenn man mit Glöckner von Notre Dame oder Nosferatu anfängt, kommt man eigentlich gemächlicher rein. Und in der Tat, das ist auch ein bisschen von den Ländern abhängig. Also in Deutschland herrschte zunächst mal der deutsche Expressionismus vor. Wir hatten natürlich auch Komiker oder komische Filme mit Lubitsch und so weiter. In Amerika gab es den Slapstick früher.
Wie muss man sich denn eigentlich Stummfilmmusik an sich vorstellen? Gab es die, seit es Filme gibt, oder kamen die erst nach und nach dazu?
Nein, die Musik war eigentlich zuerst da. Also im Café de Paris war ein Pianist, der ja natürlich Unterhaltungsmusik machte. Im Wintergarten in Berlin, alles im Jahre 1895, spielte das Salonorchester zu den Auftritten der Künstler. Und die ersten Skladanowski-Filme waren ja eigentlich nichts anderes als gefilmtes Varieté. Mhm. Und da hat das Salonorchester in den Pausen, wo die Jongleure aufgetreten sind im Film, natürlich genau die Musik gespielt, die sie in dem Act dann auf der Bühne gemacht haben. Dann gab es natürlich auch mal eine stumme Phase, wo der Film auf dem Jahrmarkt war. Da war sicherlich keine Musik dabei. Aber in dem Moment, wo er für ein breiteres Publikum gedacht war, und da waren die Franzosen federführend mit dem Begriff der Septième Art, dann haben sie Camille Saint-Saëns gefragt, einen damals berühmten und schon sehr alten Komponisten, den jeder kannte. Die hatten sofort das Gespür, da muss immer Musik dazu. Und so hat sich das entwickelt vom Solopianisten bis zum großen Orchester eigentlich. Mhm. In den anspruchsvollen Filmen, in den großen Filmtheatern in Berlin, die hießen ja Gloria Palast, Thalia Theater und so weiter, da saßen dann große Orchester. Die hatten alle einen Kapellmeister, der hat eine Notenbibliothek gehabt und dann hat er die Musik zusammengesucht. Man sieht es aber auch in den Filmen selber. Denn zum Beispiel in Anders als die anderen ist es ein Violinvirtuose, der auftritt, der die Hauptrolle hat. Also da haben die Regisseure immer schon mit Musik mitgedacht, dass da eine dabei sein wird.
Und war das dann praktisch, gab es eine konkrete Partitur? Also hat man in Berlin dieselbe Musik gehört wie in Freiburg oder trotzdem jeweils ein bisschen andere Dinge?
Nein, das hing vom Kino selber ab, wie die bestückt waren. Es gab zwar von der Verleihfirma einen Kapellmeister, der eine Empfehlung gegeben hat, ihr könnt jetzt das und das spielen, wenn ihr die Noten habt. Aber das war ja nicht gewährleistet in der Zeit. Mhm. Das eigentlich erst, aber das geht sehr ins Detail, erst am Ende der Stummfilmzeit wurde ein Katalog herausgegeben, wo quasi ganz Deutschland sich hätte versorgen können. Aber dann kam der Tonfilm und da war natürlich ein ganz anderes Marketing und Musikproduktion gedacht. Aber für große Produktionen wie zum Beispiel im deutschen Metropolis oder für Metropolis, da saß der Komponist schon bei den Dreharbeiten dabei und hat die Musik komponiert. Der hat zum Teil auch den Rhythmus am Klavier vorgegeben bei den Arbeitern, wann die schnell oder langsam laufen. Es gab auch ein Salonduo, sieht man manchmal, ein Klavierspieler und ein Organist, die, wenn es zu Tränen gerührt werden sein musste, da haben sie was Tränenrühriges gespielt, damit die Schauspieler überhaupt in diese Stimmung hineinkamen.
Wenn du jetzt heute Filme begleitest, ist es dann für dich ein wichtiges Kriterium, so zu spielen, wie man es damals unter Umständen gemacht hat, oder kann die Musik heute auch sehr modern sein, wenn du sie begleitest?
Das wäre ja furchtbar langweilig für mich. Also ich bin da mehr der improvisierende Komponist. Also ich möchte meine eigene Musik machen und ich habe meine eigene Sichtweise auf den Film. Und das erlaube ich mir, den Film einen aktuellen Anstrich zu geben oder einen modernen Anstrich, was ja auch den Filmen sehr entgegenkommen kann und was ja auch zum Teil den Filmen entspricht, weil die zum Teil sehr aktuell sind. Ich versuche aber schon irgendwie den Stil jeweils im Stil des Filmes gerecht zu werden. Ich vergleiche das immer gerne mit der Oper, die ja eine feststehende Musik hat und da wird die Inszenierung neu gemacht. Das Dekor oder die Handlung wird in einen bestimmten Raum gestellt, wo man aktuelle Bezüge herstellen kann. Und ich mache das eben mit der Musik, weil der Film ja nicht verändert werden kann.
Wie würdest du generell die Aufgabe von Filmmusik in Stummfilmen bezeichnen? Was ist eine gute Filmmusik? Was hat es für eine Funktion? Wie muss sie sein normalerweise?
Das kann man nicht auf eine Funktion reduzieren, weil das ist eben unsere Entscheidung, ob wir jetzt den Raum betonen, ob wir die historische Zeit betonen, ob wir die Action betonen oder ob wir die Emotion betonen. Wir müssen da eine Auswahl treffen. Im Tonfilm ist es meist, wenn man sich mit Komponisten unterhält, die für Tonfilme komponieren, ist es die Emotion. Also das, was man einem Gesicht unterlegt an Stimmung, ob sie fröhlich oder traurig oder verzweifelt oder wie auch immer ist. Also ein bisschen technisch gesprochen Atmo, wenn man so an Tatort denkt oder so. Und wir müssen aus den vielen Möglichkeiten, die wir haben oder Aufgaben, einen Fokus richten, sagen, jetzt ist im Moment das am wichtigsten.
Wie gehst du selbst an einen Stummfilm heran? Wie sieht da die Arbeit im Vorfeld aus vor so einer Aufführung?
Das hat sich so entwickelt. Also heute haben wir ja eine DVD. Ich habe jetzt gerade eine hier auf dem Computer liegen für nächstes Wochenende. Da schaue ich den Film an und sage, oh Gott, da muss ich noch ganz viel Musik aussuchen aus den 20er Jahren in Paris, weil der Film heißt Moulin Rouge. Und sonst habe ich so angefangen, dass ich, wenn ich fürs kommunale Kino gespielt habe, habe ich am Donnerstag oder Freitag eine private Vorführung gehabt mit dem richtigen Film und dann hatte ich einen Tag Zeit, um mir zu überlegen, was ich mache. Dann habe ich mich ans Klavier gesetzt ohne den Film und habe Themen gesucht oder Themen komponiert, mir ausgedacht oder Stimmungen ausgedacht. Oder erstmal einen Stil ausgesucht. Also ist das jetzt ein Beethoven-Film? Also von dieser Zeit her, passt da Schubert oder muss ich da Debussy oder was ganz Modernes machen?
Mhm.
Wenn ich zum Beispiel an L'Argent von Herbier denke, dann ist es die Wirtschaftskrise 29, da geht man natürlich mit moderner Musik ran.
Mhm.
Das ist die Grundentscheidung eigentlich immer.
Was war denn jetzt eigentlich so die, gibt es da so die größte Herausforderung im Bereich Filmmusik? Kann man da so ein Projekt sagen oder eine bestimmte Art von Filmen?
Also, ich könnte jetzt das Neueste ist immer. die größte Herausforderung war jetzt für mich für eine Aufführung mit dem Philharmonischen im Oktober.
Mhm.
Casanova, eine Rekonstruktion und Restauration der Cinémathèque Française und der Film hat 160 Minuten. Hat drei Handlungsorte, Venedig, Österreich und St. Petersburg, zu einem bestimmten Zeitraum um die 1760 und jetzt da eine Musik zu schreiben, die sowohl das Tragische in dem Film als auch das Komödiantische in dem Film einfängt, das war die größte Herausforderung, kann ich sagen, auch vom Aufwand her. Manchmal ist es relativ einfach, wenn der Film musikalisch ist, also wenn er einen guten Schnitt hat. Da nenne ich gern Friedrich Wilhelm Murnau, der zum Beispiel für Nosferatu, der hat während dem Schneiden und während den Aufnahmen schon einen Metronomschlag gehabt. Also der, wenn Nosferatu in die Kammer geht mit dem Jonathan, dann läuft er mit dem Tempo 51. Tack, tack, tack. Und das, als Musiker spürt man das sofort und kann dann eine Musik machen. Und manchmal gibt es Filme, die sind ganz, ganz schlecht geschnitten, haben einen schwierigen Handlungsstrang und da muss man anders rangehen. Da muss man manchmal beschleunigen oder langsamer machen. Jedes ist eine eigene Herausforderung.
Ja, nun begleitest du ja den Stummfilm anders als die anderen. Kennst du den Film schon? Hast du den schon mal irgendwann begleitet?
Den habe ich schon mindestens 3 oder 4 Mal begleitet.
Gibt es da speziell bei dem Film irgendwelche Besonderheiten oder ist es ein Film wie jeder andere, in Anführungsstrichen?
Ja gut, ich meine, es ist der erste Film, der Homosexualität zum Thema hat. Und das verlangt schon eine spezielle Sensibilität eigentlich für den. Dann ist es auch noch ein Geiger, also werde ich die Geige einbinden müssen. Es ist vielleicht auch gar nicht so schnell ersichtlich, was in der Handlung passiert und dann ist es ja auch noch eine Erpressungsgeschichte. Also man muss einerseits sehr dezent arbeiten und auf der anderen Seite so ein bisschen die Spannung eines Krimis erzeugen.
Stummfilme waren ja nach der Erfindung des Tonfilms eine Weile eher so ein bisschen in Vergessenheit eigentlich geraten. In den letzten Jahrzehnten gab es so richtig so eine Renaissance der Stummfilme, würde ich sagen. Was machen denn die Filme aus den 20 Jahren so interessant und auch so aktuell für heute, für die heutige Zeit?
Also zunächst mal gibt es Beispiele von schönen Stummfilmen, die eigentlich als Tonfilm erschienen sind, also zum Beispiel Sidewalk Stories, ein Film von 1989, wo eigentlich nach 90 Minuten geht ein Mikrofon auf und man hört jemand sagen auf der Straße, hast du mal eine Mark? Und vorher ist es ein Stummfilm, wo Musik drunter gelegt ist von Mark Knopfler, eine Geschichte wie Chaplin, The Kid, ein bisschen. Dann gibt es von Kaosmäki, Juha, einer mit Zwischentiteln und sonst einer frei verfügbaren Musik. Was gab es denn noch? Natürlich der The Artist, ein bisschen mit Anspielung. Ja, was ist am Stummfilm nach wie vor sehr schön? Weil der eine viel bildhaftere Sprache benutzen muss. Er muss mit Bildern zeigen, was jemand im Tonfilm sagen würde oder ja, wo ein bisschen plump drauf hingewiesen würde. Und das hat doch wieder dazu geführt, dass Tonfilmregisseure sich wieder mit dem Stummfilm selber beschäftigen. Weil das ist eine ganz besondere Kraft. Ich habe Mario Adorf, den konnte ich mal kurz sprechen auf einem Empfang, nachdem er einen Film von Asta Nielsen aus dem Jahre 1912, Totentanz, gesehen hat mit einer Musik, die ich geschrieben hatte. Und dann haben wir uns kurz unterhalten. Er sagte, er hätte sich da noch nicht so beschäftigt mit dieser Zeit. Aber jetzt, wo er den Film gesehen hat, ja, doch, müsste man doch sich da intensiv auseinandersetzen.
Kann man eigentlich deine Musik auch außerhalb des Kinos hören? Gibt es auch CDs oder DVDs, Blu-rays und so weiter? Oder ist das immer für die Vorstellung direkt gemacht?
Es gibt natürlich DVDs von mir. Jetzt die neueste Erscheinung war The Hound of Baskerville von Richard Oswald. Ist jetzt gerade im Februar erschienen. Dann gibt es von Max Davidson Comedies, da habe ich Musik drauf gemacht. Dann gibt es in der Edition Filmmuseum Blind Husband, ein Film von Stroheim. Hin und wieder, aber ich mag eigentlich das Konzertante, der Kontakt mit dem Publikum. Da spüre ich irgendwie, ist ein anderer Dialog mit mir und dem Film, weil da auch das Publikum dabei ist. Jetzt hatten wir gerade mit dem Philharmonischen Orchester einen Buster Keaton gemacht, mit einer sehr schönen Musik. Und ich habe hinterher mit einer Geigerin gesprochen und die sagte, ach, es ist so herrlich, wenn man wenn man 2 Stunden lang sozusagen das Publikum lachend mit dabei hat. Ja, das ist unheimlich animierend und das ist auch das Schöne daran.
Kannst du eigentlich auch Filme mit angucken, Stummfilme von anderen praktisch Stummfilm-Pionisten? Also kannst du sowas in Ruhe dir angucken? Ist es für dich dann spannend auch zu überlegen, warum macht er das jetzt anders und so weiter? Ist es auch so eine Sache, die du ab und zu machst?
Das habe ich viel gemacht natürlich. Mhm. Ich spiele auch gerne mit anderen zusammen, mit anderen Pianisten, weil ich ja den Vorteil habe, dass ich mit der Geige überall noch einsteigen kann, vorausgesetzt, die wollen mitmachen. Und wir haben auch Gruppen dann, wo wir untereinander uns aushelfen. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Muss allerdings sagen, das kann ich nicht machen, wenn ich weiß, ich muss in der folgenden Vorstellung selber spielen. Da muss ich meinen Kopf frei haben. Und manchmal denke ich, natürlich aber nur mit meiner Erfahrung von über 3000 Filmen, das hätte ich jetzt nicht so gemacht. So, da ist man dann doch näher bei sich.
Abgesehen von den schon erwähnten Konzerten, die du jetzt hast, ich habe gesagt, in Schottland, Seattle habe ich rausgefunden, San Francisco und so weiter. Was sind dieses Jahr denn noch für Highlights in deinem Terminplan? Gibt es da Vorstellungen, die du schon bekannt geben kannst?
Ich werde am Mittwoch in Paris Stadt ohne Juden begleiten. Das ist ein kürzlich wiedergefundener Film, ein satirischer Film aus 1925. Der allerdings prophetisch zeigt, wie Juden aus, man kann schon sagen, Wien geworfen werden. Und die werden mit Zügen abtransportiert. Wenn man nicht weiß, was das für ein Film ist, denkt man, das wäre ein Dokumentarfilm aus dem Dritten Reich. Und gleichzeitig ist es eigentlich eine Satire, weil derjenige, der den Film oder die Geschichte ausgedacht hat, hat sicherlich nicht gedacht, dass das jemals passieren würde. Ein ganz, ganz schwieriger Film. Und auch jetzt nicht die beste Struktur fürs Musikmachen. Den habe ich allerdings auch vertont für ein kleines Ensemble. Das werde ich in Seattle am 15. April aufführen. Dann ist San Francisco mit anderen Musikern zusammen, wo ich 4 Filme begleiten werde. Und dann gibt es im Sommerfestivals in Bonn im Oktober ein Festival in Italien und dann Casanova in Freiburg, 26. oder 27. Oktober. Also ist immer was los.
Ja, doch, klingt auf jeden Fall so. Ja, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt auf die ganzen Konzerte und natürlich besonders auf den Film Anders als die anderen. Ja. Den gibt es zu sehen am Mittwoch, den 8. Mai 2019, anlässlich der 35. Schwulen-Filmwoche im Kino Kandelhof. Ja, vielen Dank, dass du heute Zeit gehabt hast für ein Gespräch und zur Verfügung standst.
Ja, gerne.
Das war Günther A. Buchwald, der am 8. Mai auf der Schwulenfilmwoche Freiburg den Stummfilm Anders als die anderen aus dem Jahre 1919 begleiten wird. Vielen Dank.
Hallo, hier ist Matthias Freihof. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Sänger, Lehrer in Berlin. Ja, das war ich auf Radio Dreieckland.